Ihr gehört das Kirchenfeister zum Thema «Zwei Rädli und doch voll Power unterwegs». Der Christian Dummermuth ist heute Abend im Gespräch mit der Marianne Morillon. Marianne Morillon hat verschiedene Schicksalsschläge in ihrem Leben erlebt und durchlebt. Einer ist auf jeden Fall auch, dass sie heute im Rollstuhl ist. Aber eben, sie ist voll Power, sie ist voll Lebensfreude. Es ist ein richtiger Aufsteller, wenn man mit ihr zusammenkommt. Und wir freuen uns, dass wir zusammen dürfen im Gespräch sein. Und wir hoffen ja, dass das Thema und das Leben auch euch in Bann zieht und interessiert. Ich wünsche euch viel Vergnügen in der nächsten Stunde.
Sind wir am Ende von unserer Kraft, wird Gottes Auftrag uns gern mehr zur Last. Wir wollen trotzdem hier nicht aufgeben, denn die Freude am Herr gibt uns neue Kraft.
Marianne Morillon, du bist heute bei mir. Herzlich willkommen. Schön, bist du da hochgekommen. Wie bist du so unterwegs im Alltag? Wie bist du jetzt hierher gereist?
Also hierher bin ich jetzt mit dem Auto gekommen. Ich kann Auto fahren. Ich habe einen zweiten Reifen hinten dran, wo man steuern und Gas geben kann. Und die Handbremse habe ich, die Fussbremse habe ich oben. Bei der Handbremse auch so bremsen. Und dann habe ich Motor hinten drin, der den Rollstuhl reinzieht. Und dann kann ich die Tür automatisch zutun und dann kann ich losdüsen.
Super, super. Und das bedeutet eigentlich für dich, ja, das ist ein extremer Mobilitätsgewinn wahrscheinlich auch. Oder wenn du jetzt mit dem ÖV müsstest reisen?
Ja, mit dem ÖV habe ich 2,5 Stunden. Und da gehe ich manchmal schon mit dem Velo. Ich gehe zur Mutti besuchen ins Altersheim und dann gehe ich heim und für heim habe ich nachher 2 Stunden.
Okay, okay. Velo? Wie geht das mit dem Velo?
Das
also du kannst ja nicht mit den Füßen treten. Du, ja, also der Hörer sieht das nicht. Du hockst da im Rollstuhl vor mir. Du bist, was ist deine, wie bist du gelähmt?
Also ich bin gelähmt TH7. Das ist eine Brusthöhe, da, wo man bei der Frau oben den BH zutut, wo die Nerven in die Organe hineingehen. Bin ich gelähmt.
Also von oben nachher.
Oben genau, nachher, ja. Genau. Ich bin komplett gelähmt. Es gibt noch inkomplett. Die Inkompletten können manchmal auf einem Bein stehen und komplett gelähmt ist, dass man bis dahin ganz gelähmt ist, dass man da nichts spürt und dass man da auch nichts bewegen kann.
Okay. Ja, und jetzt zurück zum Thema Velo. Das heisst, dass du hast nicht ein Velo mit den Füßen schalpen, sondern wie tust du mit dem Velo?
Ich habe ein Velo, das hat ein Rad. Und ich kann es nachher anmachen am Rollstuhl. B kann ich es nachher anmachen und dann kann ich Gas geben. Es gibt noch solche, die man mit der Hand bewegen kann. Aber das darf ich nicht, weil ich ziemlich feste Arthrose und Knochen schon durch auf den Schultern. Weil meine Vitalität ist eben Kraft in den Armen und die muss ich möglichst lang haben können.
Ja, klar, das sind so die Bewegungsmöglichkeiten, die du hast, die man wirklich probiert zu erhalten, die du probierst zu trainieren. Ich denke, du hast schon recht muckig, wahrscheinlich so.
Ja, ich habe toll muckig. Ich mache auch noch gegen daheim ein Krafttraining machen. Ja. Auf andere Sachen mit dem Rollstuhl rumfahren, das geht auch gegen Kraft. Zusätzlich auch selber den Rollstuhl aufheben, alle Viertelstunde sollte man sich lüpfen und bewegen, dass man keinen Dekubitus überkommt.
Ja, dass das nicht wund wird.
Ja,
genau. Ja, aber das sind so Sachen, die du eigentlich musst dran teichen wahrscheinlich, wenn du da so unterwegs bist und eben, du hast gesehen, du hast kein Gefühlsempfinden, dann merkt man auch nicht unbedingt, dass das da unterwund wird oder was der rippst oder so.
Ja, es ist noch komisch, eben beim Dekubitus spüre ich die Schmerzen nicht, aber ich habe Phantomschmerzen, ich habe das Ameisenlaufen und da, was ich mir operiert habe, ich spüre die Eisen, die drin ist, die Titanplatte, die drin ist, das spüre ich alles. Einfach 24 Stunden am Tag habe ich Schmerzen, aber es geht eigentlich gut.
Ihr gehört, das ist Verschiedenes im Leben von der Marianne und ja, auch Sachen, die immer könnte zermürben. Es ist wirklich, ja, wie du heute vor mir sitzt, du strahlst. Wir kommen dann auch noch ein bisschen dazu, wie das ist gekommen, dass du heute im Rollstuhl bist. Aber ich denke, es ist schon für interessant für den Zuhörer, mal ein bisschen zu hören, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist. Vielleicht magst du da gleich etwas erzählen von deiner Kindheit hier.
Also Kindheit war die schönste Zeit. Ich bin in Sadelboden aufgewachsen und bin daheim geboren in den vier Wänden, Holzwänden. Ich bin das viertälteste von 8 Geschwistern, aber das viertälteste. 4 Schwestern und 3 Brüder habe ich.
Da ist sicher ein bisschen etwas gelaufen in diesem Haus, gell?
Ja, da hat es halb ein bisschen Rauferei gegeben. Man hat einander aufs Dach gegeben und man hat ein bisschen Krafttraining gegeneinander gemacht und ausprobiert und gemöbelt. Aber ich bin dann auch später einfach Sport getrieben, Fußball gespielt und Tennis gespielt und Ski gefahren. Und ging, wenn ich etwas gemacht habe, habe ich dazu gesungen. Viele haben halb gesagt, da kommt um die singende Marianne.
Ja, okay. Deine Eltern, was habt ihr gebaut? Viel Zadelboden tun ja bauen irgendwie, oder was habt ihr gemacht? Was hat deine Eltern gemacht?
Mein Vater hat mit 35 noch Elektromonteur gelernt und Freileitung hat er gearbeitet. Und die Mutter war Hausfrau gewesen und hat manchmal die Wäsche müssen von Hand waschen, wie es früher gang und gäbe war. Und zuerst hat der Vater noch Mineralquellen gearbeitet. Er hat das Mutti früh verloren, von 10 Kindern fort. Und der Vater ist das Geld verdienen für die Geschwister. Und er hat nachher verschiedene Berufe gearbeitet. Der, der das Licht- und Wasserwerk geführt hat, der hat dem Vater nachher gesehen, er soll die Lehre machen, so verdiene ich auch ein bisschen mehr Geld. Und er ist nachher dahinter gegangen und er hat wirklich mit Bravour abgeschlossen. Er war der Älteste mit Abstand, aber es hat noch gestärkt in allem zusammen.
Ja, gell, hier im Adelboden hat ja jeder einen kleinen Übernamen. Und ich habe erst kürzlich eigentlich den Übernamen von deinem Vater gelernt. Der ist wahrscheinlich so leidenschaftlich in diesem Beruf gestanden, dass man ihm das Kabelgödi gesehen hat, gell?
Ja, das Kabelgödi heisse den Namen. Und manchmal ist er auch, wir reden manchmal Kabelvater.
Okay.
Weil, ja, hier haben wir halt viel übernommen. Aber er hat das wirklich sehr geschätzt. Und wenn er umher ist, hat er hat nie gesagt, er hätte keine Zeit. Er ist ging um, Strom macht, dass es funktioniert, der Strom, dass die Leute einfach weiterfahren können, hinter dem, was sie sich sind.
Schön. Und das war deine Familie, Kindheit. Was hast du nach der Schule gemacht?
Ich habe nach der Schule eigentlich die Haushaltungslehre gemacht und dann wollte ich Grafiker lernen. Und dann zumal hatte es nur 10 Stellen gehabt und die Stellen waren schon ausgeschrieben. Also man hätte 8 bis 10 Jahre müssen warten, dass man überhaupt dazu ist gekommen. Und dann habe ich Verkäuferin gelernt in Papeterie beim Habecker Elisabeth neben dem Licht- und Wasserwerk.
Hier in Adelboden.
In Adelboden, ja. Und ich ging ab im Viertel ab 7 da gewesen, um 8 habe ich anfangen und habe einfach schon angefangen, das Trottoir wischen und mich anfahren, dass ich ein bisschen ruhiger bin, dass ich dann gut anfangen kann.
Gell, so still sitzen, das ist nicht dein Thema.
Nein, still sitzen. Ich bin eben wirklich ein Mensch, ich will gerne gehen, husch, husch, überall helfen. Und ja, es braucht mich schon. Aber ich konnte auch Handarbeit in der Schule machen. Und da hat mir die Handarbeitslehrerin gesagt, da sitzt eine die andere.
So richtig entspannt und meditierend fast gar, gell? Ja.
Ja.
Wir freuen uns, in meinem nächsten Teil auch ein bisschen mehr dürfen zu hören aus deinem Leben, wie es dann auch weitergegangen ist, vom Adelboden fort. Wie du dort noch weitergelebt hast und dann fort bist auch. Wir dürfen jetzt ein Musikstück hören, das du auch ausgelesen hast. Was dürfen wir für ein Stück hören?
Von Pius Holzer, «Meine Tränen».
Tränen sind auf deinem Gesicht, Wille, bis dir das Herz verspricht. Die Last, die du jetzt trägst und wann du nicht verstehst. Einer kennt deine Not und sieht die Tränen schon. Tränen sind das Sprach, wo Gott versteht. Er sieht dein Herz und er spürt deinen Schmerz. Jesus kennt der Grund für die Tränen ganz genau. Er ist jetzt Gott bei dir und sagt, hab dich an mir. Ich will dich ganz fest in Dormana. Du hast schon so viel ertränkt, verlierst langsam jede Freund, die Tränen auf deinem Gesicht. Verzell und deine Geschichte. kennt deine Not und seht die Tränen schon. Tränen sind eine Sprache, wo Gott versteht. Er sieht dein Herz und er spürt euch deine Schmerz. Jesus kennt der Grund für die Tränen ganz genau. Er ist jetzt Gott bei dir und seht, hab dich an mir. Ich will dich ganz fest in Gott bei dir und seht, hat dich an mir. Ich will dich ganz fest in die Arme
Redli auf Vollpower unterwegs. Ihr gehört das Kirchenfeister von Christian Dummermuth. Er ist heute Abend im Gespräch mit Marianne Morillon. Marianne Morillon, eine wirklich ausgesprochene Powerfrau. Sie hat uns jetzt ein bisschen erzählt in einem ersten Teil von ihrer Kindheit im Adelboden. Aufgewachsen in einer Grossfamilie. Der Vater Netzelektriker, immer unter Strom sozusagen. Und du hast uns auch gesehen, das ist immer etwas, es war immer lebendig bei euch. Ihr habt miteinander noch ein bisschen gestriegelt, du hast viel Sport gemacht. Und nachher hast du Papeterieverkäuferin gelernt. Wie ist es dann weitergegangen, Marianne, in deinem Leben?
Als ich Papeterieverkäuferin gelernt habe, hatte ich dann die Lehre fertig und dann bin ich zum Klopfersteg arbeiten. Und da habe ich nachher meinen Mann lernen können. Und dann ist da reingekommen, einfach mehr wollen sehen und mit mir ein paar Worte reden. Und dann hat er mich eingeladen zu einem Kaffee. Aber ich habe nicht gewusst, dass er Alkoholiker ist. Er konnte es gut können vertauschen.
Und dann bist du aber, hast du dich verliebt?
Ja, ich hatte rosa-rote Brille, rosa-rote Wolke und habe mich verliebt in. Und dann war es so, ich habe nie Nein können sagen. Das war ein kleines Problem bei mir. Und dann ist es eben passiert, dass ich schwanger geworden bin mit meinem Bub. Und ich wusste, das ist Sünde, dass man nicht vor der Ehe ins Bett gehen sollte. Und das hat mich nachher ziemlich gebraucht. Wir haben nachher auch geheiratet und dann ist der Bub auf die Welt gekommen. Und ich konnte nachher nicht mehr, weil der Mann ging nicht trinken. Halbzeit war er nicht um den Weg. Im November haben wir nachher hier in der Helsermeer-Zadelboden eine Hingabungswoche gehabt.
So eine Vortragswoche war das mit einem Referent?
Ja. Und da habe ich ihm das Leben Jesus übergeben. Und einen Buß da und einfach nachher wollte Jesus Christus nachfolgen. Nachher habe ich angefangen, die Bibel zu lesen und die Bibelstunde dabei gewesen, überall. Und ging mehr und mehr von diesem wunderbaren Wort dürfen durchnehmen und im Herz bewegen. Und da habe ich gemerkt, dass viele Sachen nebenwertig waren, die nicht wichtig waren. Das Wort ist eigentlich das Wichtigste. Wenn wir das im Herz bewegen und wirklich da so wie gehen, den Weg.
Man hört so von Zeugnis, ja, da bin ich unterwegs und es ist mir nicht gut gegangen. Und dann habe ich Jesus gelernt kennen und er ist alles super geworden in meinem Leben. Und ich mir persönlich, mir stellt es manchmal ein bisschen an, oder ich denke manchmal, das ist ja aus meinem persönlichen Leben raus. Es ist ja nicht einfach alles nur Zuckerguss und Sahne, wenn man es also so sagen möchte. Und ich denke auch in deinem Leben, da ist ja nicht einfach alles Tätsch anders geworden. Oder wie ist das dann in deinem Leben weitergegangen?
Es war ja so, ich hatte sehr viele Helsermeer-Offiziere, die für uns gebetet haben. Wirklich für uns gebetet, dass die nicht auseinandergeht. Viele Leute haben mir auch gesagt, ich soll mich schäden. Und das ist für mich nicht weggekommen, also dass ich mich schäden vom Mann. Weil es ist ein Kind da und ein Kind liebt der Vater auch die Mutter. Und es geht nicht nur um mich, es geht um das Kind und um den Mann. Und mein Mann, der ist gegen so negativ behandelt worden. Und der ist eigentlich gegen vorgeworfen worden. Wenn er etwas Gutes da hat, hat er daheim leben. Wenn er etwas Böses da hat, dann hat er gegen das Kinderheim müssen. Und weil ich das gewusst habe, ist es für mich nicht die Frage gekommen, ich will einfach keinen Menschen fortschieben, weil der Vater im Himmel ist auch barmherzig und demütig und einfach gross und tut uns seine Sünde auch gegenüber vergeben, wenn wir Sünde machen.
Ja, das ist eine eindrückliche Sache, eine eindrückliche Geschichte. Marianne, wenn du das so erzählst, und gleich, ich denke, es ist ja schon eine Herausforderung, ja, wenn du einen Weg gehst, wo vielleicht dein Mann es nicht gleich sieht. Und auch, denke ich, auch die Herausforderung immer wieder mit dem Geld. Ich denke, da hätte er es auch nicht immer so einfach gehabt.
Er hat mich viel herausgefordert, weil ich gewusst habe, dass ich in der Kirche bin mit den Kindern, in der Sonntagsschule, in den Helsermeer. Das ist für ihn, da hat es selber gemerkt, wieder Sachen von Gott, wie der wütet in meinem Mann rein. Und er hat viel Geld vertragen. Und da hat mir der Sohn auf ein halber Sackgeld gegeben, für einen Anker zu kaufen. Das hat die Kinder auch gelernt, dass man nicht gegen alles kaufen kann. Dass es nicht alles gibt, dass man füreinander muss da sein. Und das ist bis heute so.
Wie hat das dein Sohn erlebt? Also ich denke, das ist schon noch krass. Ja, eben der Sackgeld, das er eigentlich hat bekommen für sich, vielleicht ein Batzen vom Grossetti oder von einem Götti und so, tut das auf die Seite und nachher muss er der Mutter aushelfen. Es war ja eigentlich sein Geld gewesen.
Er ist gekommen und gesagt, du Mutti, guck, hier gebe ich dir gerade das Bätzchen. Du kannst alles besser brauchen, weil ich weiß sowieso nicht, was kaufen.
Ja.
Und er war wirklich grosszügig.
Wie erlebt er das heute, dein Sohn, so rückblickend? Hast du das auch schon mit ihm thematisieren können? Ich denke, das ist ja auch noch wichtig, dass man
ja
das später auch im Erwachsenenalter mal anschauen kann.
Ja, ich habe mit ihm auch schon darüber geredet. Aber er hat gesehen, er hat durch das viel gelernt, Sachen, die man nicht braucht. Dass es wichtiger ist, wenn man etwas zu essen hat. Weil eine Spielsache, hat er auch gesagt, eine Spielsache, das tut man nachher in eine Ecke stellen. Und das ist nachher nicht mehr wichtig. Aber so haben wir gegen etwas zu essen gehabt. Und er hat auch später nachher gelernt, auf einen jüngeren Bruder aufzupassen, wenn ich den Mann reichen musste. Weil dann hat er manchmal gesagt, ich bringe mich um. Und dann musste ich im Telefon einfach anfahren und sagen, ich komme dich reichen. Und in dieser Zeit hat der älteste Sohn alle Verantwortung schon früh übernommen, mit 4-jährig hat er schon Verantwortung lehren übernommen. Und durch das hat er gemerkt, die Mutti vertraut mir. Die Mutti tut ihm vertrauen, auch wenn ein Kind das vielleicht nicht sollte erleben. Aber er ist durch das auch stärker geworden. Und dann bin ich eben der Magarek am Bahnhof, manchmal wollte er unter einen Zug. Und dann ist er manchmal heimgekommen und dann ist er umgekippt und dann hat er einen Schramm im Kopf gehabt. Und dann haben wir da müssen putzen oder er hat gebrochen. Ja, das Ganze drum und dran ist für Kinder, würde ich sagen, nicht so. Aber ich weiß, weil ich weiß, das Kind hat einfach den Vater und die Mutter auch gern. Und ich möchte da nicht dazwischen sein. Er hat gelitten, wo er ist ein Schädigungskind und er hat auch gelitten, weil die Eltern sich geschieden haben. Weil man sich gegen eine erste Stelle setzt. Und wir lernen von Gott, von Jesus Christus. Er war demütig. Und Demut hat mit Mut zu tun.
Ja, da bist du eine mutige Frau, dass du in dem innen geblieben bist. das mittragen hast. Hat es so Momente gegeben, wo du das Gefühl hast, jetzt ändert etwas? Also ihr seid ja eher noch hier im Tal gewohnt und dann seid ihr auch vorgezügelt. Hat das auch ein bisschen mit dem zu tun, dass du das Gefühl hast, vielleicht etwas ändern? Oder wo dein Mann hat gesehen, ja, in dem Mann, der hat ja auch nicht einfach gesehen, ja, das bin ich jetzt halt. Oder wie ist das so gegangen?
Nein, er hat gegen Wutanfall bekommen. Er hat wirklich gegen Wutanfall bekommen, wenn er gegen um zurückgekehrt ist in die Zauferei.
Marianne Morillon erzählt uns aus ihrem Leben. Und wir haben jetzt ja, in diesem Teil ein bisschen gehört, wie das auch in deiner Ehe gegangen ist, mit einem alkoholkranken Mann, mit kleinen Kindern. Und es hat dann eine Wende gegeben in diesem Leben, in deiner Ehe auch. Und wir werden das in einem nächsten Gesprächsteil ein bisschen etwas über das hören. Wir dürfen jetzt ein Lied hören, ein Musikstück vom Uwe Seiler. Du hast mich getragen.
Mit den Augen meines Herzens möchte ich sehen deine Größe und die Liebe ganz verstehen. Dort im Sand sehe ich die Spuren und mir wird plötzlich klar, du hast mich bis hier getragen, Jahr für Jahr. Darum möchte ich auf die Ewigkeit nun schauen und mit dir zusammen hier Gemeinde bauen. Du allein bist doch die Hoffnung und meine Zuversicht. Hast gesiegt am Kreuz, gestellt mich in dein Licht. Bist der Weg und auch die Wahrheit, alles Leben kommt von dir, guter Hirt und Fürst des Friedens, schenkst du Gnade für und für. Bist der Fels in starker Brandung, der Halt in dieser Zeit, bringst Erlösung, bist der Herr der Herrlichkeit. Gestellt mich in dein Licht.
Feste siegt am Kreuz, gestellt mich in dein Licht.
Ihr hört das Kirchenfeister zum Thema «Zwei Rädli und doch voll Power unterwegs». Der Christian Dummermuth ist im Gespräch mit Marianne Morellon. Marianne Morellon hat uns erzählt von ihrer Kindheit im Adelboden, in einem lebhaften Powerhaushalt, von Sport, den sie gemacht hat, von ihrer Ehe mit einem alkoholkranken Mann, von den Herausforderungen mit kleinen Kindern. Marianne, heute sitzt du im Rollstuhl. Wie ist es zu dem gekommen?
Ich hatte Diskushernie im Rücken. Und der Arzt hat gesehen, mir Neurologen hat gesehen, ich sollte mich operieren, dringend. Sonst konnte ich nicht mehr laufen. Und dann, am 3. Mai 2013 bin ich nachher operiert worden. Und als ich erwacht bin, konnte ich die Beine nicht mehr bewegen. Bin ich einfach gelähmt gewesen. Und am Freitag bin ich operiert worden und wach bin ich erst eigentlich im Montag geworden. Die Ärzte haben nicht gewusst, ob ich überlebe. Haben die Eltern und Geschwister einfach gerufen, mich zu besuchen. Ich habe mit ihnen vielleicht knapp 5 Minuten reden und dann bin ich weg gewesen. Und am Montag darauf bin ich nachher richtig erwacht.
Dann bist du erwacht, hast gemerkt, du bist nicht gelähmt. Ja, mit der ganzen Herausforderung, die wir bis hierher schon gehört haben, das war ja weiter gewesen, nehme ich an. Das war nicht einfach dann schon vorbei gewesen, oder?
Nein, aber weil so viel gebetet haben, aufs Mal habe ich eine Stimme gehört und gesehen, du musst dem Arzt vergeben.
Wo du das Gefühl hast, irgendjemand hat einen Fehler gemacht, oder?
Ja.
Etwas ist ja falsch gegangen. Es hätte dir besser gehen nach dieser Operation und es ist offensichtlich nicht besser gegangen. Und dann die ganze Zeit nachher auch von das annehmen, wie ist dir da drin gegangen?
Es war noch komisch, als ich die Stimme gehört habe, dass ich dem Doktor vergeben soll. Ich habe sofort, als der Doktor kam, habe ihm vergeben. Habe gesagt, ich vergebe ihm. Oder im Doktor seine Antwort war, ich habe eine gute Versicherung. Und ich habe eigentlich nicht das wollen hören.
Ja.
Ich habe eigentlich hören, es tut mir leid. Und Fehler passieren überall, können passieren, sollte ich nicht, aber wir sind nicht in Allmacht, dass wir das in den Händen haben.
Ja, ja.
Das hat nur Gott in seinen Händen.
Und dann bist du von dem Moment an querschnittgelähmt gewesen, dann ist es darum gegangen, ja, Umgang jetzt mit einem Rollstuhl, wie lebe ich jetzt so weiter?
Nachher, nach 5 Tagen bin ich auf Notwil gekommen, ins Paraplegikerzentrum. Und da bin ich nachher 2 Monate im Bett gewesen, und die Leute haben mich gepflegt. Und ich habe natürlich schon geprägt, weil es hat mir schon wehgetan, wenn man sich nicht mehr selber hätte waschen und selber anlegen. Da hat es nachher so angefangen wie ein Baby, das auf die Welt kommt, wenn es anfängt, essen, trinken, laufen. Das war nachher eigentlich das gleiche Rösslispiel gewesen als Kind, dass man alles hat müssen, einfach frisch lernen. Und sie haben mir ein Dreieck in den Rücken tun, weil ich im Rücken operiert wurde. Aber das haben sie nicht gemacht. Dass die anderen wissen, die Rollstuhlfahrer sind, dürfen wir nicht in den Rücken fahren.
Ja.
Und ich war eine Rolde gewesen, und da bin ich auch eine Rolde gewesen. Und da habe ich, ist das Gras etwa 1,20 Meter hoch gewesen. Und dann habe ich auf die nächste Kurve konzentriert. Und da dachte ich, ich darf nicht schnell fahren, wegen dem Umkehren. Und habe es vergessen, dass das Heugras nebendran ist. Und bin ziemlich schnell gefahren und dann hat es das Gras im Rädchen eingemacht. Und dann ist es von 50 auf 0 angekommen und mir hat es gespickt. Und nebendran war ein Tümpel. Ich bin nicht gerade in die Tümpel reingekommen. Aber ich bin da gelandet und dann habe ich mich gekehrt auf den Bauch rum und musste einfach lachen. Ich habe nur mal gelacht. Und dann kommt der Tessiner, der dort dran ist, und hat gefragt, hast du ein Handy? Und dann habe ich gesagt, von was brauche ich ein Handy? Ich habe echt zum Uhr anrufen, dass sie mich zusammenlesen müssen. Und der, der noch die Wild gelegt hat, das ist noch nie passiert.
Dass jemand gerade so, so einen Schnellfahrer auf dem Gelände, gell?
Und dann habe ich zu ihm gesagt, er soll mit 50 mit dem Velo durch das hohe Gras fahren. Und dann gesagt, hey, was passiert? Jetzt halt vorwärts auf das Füdi.
Ja, genau. Ja, ja.
Und das ist sie schier nicht können glauben, dass einfach so Sachen passieren. Und also, ein anderes Muster war, ich bin Lift. Und dann, da wo die Tür schieden ist, habe ich mich zu früh gekehrt und dann ist das Rädchen in der Schiene geblieben stecken. Und dann mussten sie Männer riechen, sie haben mich fast nicht aus dem Schiene rausgebracht. Und sie sehen, solche Segen sind noch nie erlebt. Und dann habe ich ihnen gesagt, wenn ihr wisst, ob es geht, fragt mich.
Ja, genau. Cool. Ja, ja. Ja, eben, da hast du eigentlich ja, völlig die auch können, die Reichen geben und, ja, und dort auch wieder Lebensfreude erlebt. Aber wie ist deine Situation in der Ehe, in der Familie weitergegangen?
Der Mann hat zu den Kindern geguckt. Der Wind war 17 und der andere 21. Und er hat nachher daheim geguckt, aber er ist auch ging dort drehen. Aber er hat mich viel besucht mit dem TÜV. Er ist wirklich viel gekommen. Und ich glaube, als ich in den Rollstuhl kam, hat es bei ihm auch irgendwie Klick gemacht. Mhm. Er hat einfach die 20 Jahre, als wir schon geheiratet waren, hat er erlebt, wie ich ging zu ihm geguckt habe. Dass ich ihn nicht kriegen lasse. Und da hat es ihm Klick gemacht, dass er etwas ändern muss.
Mhm. Und das ist nicht passiert?
Ja, das ist nachher passiert. Er ist auch ging zu einem Psychologen. Und ich bin halb mit. Und ich habe ihn gesehen, mein Mann kann nur Gott helfen, sonst niemand. Mhm. Und ging gestürmt, vielleicht 2 Jahre lang, bis der Psychologe nachher in meinem Mann gesagt hat, er dürfe einen Prophet auslesen, den er lesen wolle, oder ein Evangelium. Und er hat natürlich den Römer gewählt. Mhm. Und der Römer ist sehr nahrhaft, wenn man den liest, gerade im Anfang, wenn man noch nicht so viel von Gott weiß und so. Und er hat ging alle eine Woche Zeit gehabt, für ihn eine Vers durchzunehmen und Fragen aufzustellen. Und als er das hatte, hat er nachher gleich darauf das Leben Jesus übergeben. Mhm. Und dann war er 3 Jahre lang getrocknet. Und nachher das, was ich ihm gemacht habe, hat er für mich nachher geguckt. Mhm. Und für mich einfach das Beste für ihn geholt, was er konnte. Ging das Beste für mich, dass ich mich bewegen kann als und das ist 3 Jahre so gegangen.
Das ist eigentlich das Investment, das du vorher für deinen Mann gemacht hast, das du getragen hast. Hast du wie gemerkt, jetzt kommt etwas zurück. Jetzt dreht dir dein Mann. Jetzt tut er dich unterstützen. Und er hat dort Schritte unternommen und hat eben das Leben angefangen ohne Alkohol. Als Mann. Du hast dann gesehen, 3 Jahre, was ist dann passiert?
Nachher ist rausgekommen, im November, dass er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Und dann muss man nicht Chemo machen, weil man hat keine Chance beim Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und März, 18. März, ist er nachher, hat er dürfen heim zum Vater.
Und in der Zeit, ist er gestorben?
Ja, im himmlischen Vater hat er dürfen. Und er hat noch Besuch bekommen und dieser Person hat er noch von Jesus erzählt. Ja. Und er hat sich gefreut und er hat in meinen Armen dürfen einschlafen. Er hat nicht ins Spital müssen, weil der Doktor hat gesagt, er solle einfach noch, wenn er mag, einen Kaffee nehmen mit mir. Ja. Er solle noch eine Spazierfahrt machen, wenn er möge. Er solle einfach noch das, was er will, das soll er noch machen.
Ja.
Und wir sind auch noch mit dieser Krankheit auf Teneriffa gegangen, in die Ferien. Und er konnte das noch zu mehr geniessen. Und das hat mich wirklich gefreut, dass er das hat dürfen.
Ja, eigentlich auf einer Seite wie ein Happy End und gleich ja, ist auch etwas Trauriges drin. Aber so, eben, du hast ihn getragen, er hat dich getragen und er so wie, ja, es war wie gut am Schluss.
Ja, ich habe einfach gebetet, lieber Gott, für mich ist wichtig, dass er Jesus Christus annimmt.
Ja.
Dass er darf zum himmlischen Vater kommen. Das war mein Wunsch. Ich habe nachher ihm seinen Tod eigentlich leicht nehmen am Anfang. Jetzt hinterher ist es manchmal schwieriger, weil es Situationen sind, was er mir einfach alles Gutes da hat. Aber als er gestorben ist und die Beerdigung war, waren die Berge schneeweiß, die Sonne geschonen, dunkelblauer Himmel. Und da ist mir einfach in sich gekommen, auch wenn deine Sünden purpurrot sind, sollen sie weiß werden wie Wolle oder wie Schnee.
Ja, genau. Und du hast schon ein Lied ausgesucht. Es heisst, dort, wo die Strassen goldig leuchten, das ist deine Sehnsucht jetzt so für dich. Und wir dürfen jetzt zusammen das Musikstück hören. Für Edli und doch Vollgas durchs Leben. Ihr gehört das Kirchenfeister von Christian Dummermuth. Er ist im Gespräch mit einer ganz coolen Frau, der Marianne Morillon. Eine Powerfrau, die sehr viele Schicksalsschläge hat müssen erleben in ihrem Leben, aber doch auch immer wieder hat dürfen erleben, wie Gott sie dreht, wie Gott ihr weiterhilft. Und jetzt im letzten Teil haben wir auch gehört, ja, wie du den Schicksalsschlag auch von dieser Querschnittslähmung hast, müssen hinnehmen, wie du aber dann auch gemerkt hast, wie das etwas ausgelöst hat in deinem Mann, wie er sein Leben geordnet hat und er dir auch wie etwas können zurückgeben konnte und dich auch noch tragen hat. Marianne, es ist jetzt schon ein Zeitchen her, wie bist du heute unterwegs? Was machst du heute so? Oder ja, wie geht es dir?
Also seelisch geht es mir sehr gut und ich hätte gerne laufen können. Aber da muss ich halt sagen, Gott hat mir nie versprochen, dass ich gehen laufen kann. Er hat gesagt, aber er sei jeden Tag bei mir und das ist er. Und er tut mich auch gegen fröhlich machen und ich kann singen unterwegs. Und ich sehe einfach die Allmacht Gottes ging auf dem Weg. Aber ich würde ja gerne laufen und sich bewegen, sportlich so. Aber ich tue auch malen. Ich gehe ältere Leute besuchen. Ich begegne einfach allen Leuten. So wie ich ihnen begegne, mit meiner Fröhlichkeit und mit meiner Freundlichkeit. Und das tut ein bisschen ausgleichen für das, was ich nicht machen kann, was mir einfach weiterhilft im Leben. Und ich möchte jetzt einfach noch vom Joshua 1, 5 und 9, vom 1. Joshua, der 5. Vers oder 9. Vers, einfach mit euch auf den Weg geben. Und da heisst es, dein Leben lang wird niemand dir standhalten können. Denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Ja, ich habe es dir doch gesagt. Sei mutig und entschlossen. Habe keine Angst und bange nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir auf all deinen Wegen.
Danke vielmals, Marianne. Danke vielmals. Ja, ich denke, das ist ganz ein schöner Schluss so. Auch wie der Joshua hat dürfen merken, wie er getragen ist von Gott, auch in der Verantwortung, in der er gestanden ist. Und ich denke, ja, es ist wirklich schön, wenn wir dürfen wissen. Jedes von uns hat irgendwo ein Rucksäckchen, wie man dem auch sieht, eine Verantwortung, die es zu tragen hat. Und jedes von uns darf einfach auch in dieser Verantwortung unterstützt werden, begleitet werden von Gott. Danke vielmals, Marianne. Danke für dein Teilen mit uns.
Zwei Rädchen und doch voll Power unterwegs. Ihr habt das Kirchenfeischen gehört von Christian Dummermuth. Er war im Gespräch mit Marianne Morillon. Sie hat von ihrer Querschnittlähmung erzählt und auch anderen der Lage in ihrem Leben. Und wie sie doch hat dürfen lernen, versöhnt zu leben. Und wie sie hat dürfen merken, wie sie auch von Gott getragen ist. Ich darf euch auch auf die nächsten Sendungen vom Verein KBO auf Radio BO aufmerksam machen. Am Sonntag, am 22. Juni, ab den 9. hören wir hier auf diesem Sender der Gottesdienst aus der reformierten Kirche Almendingen. Predigt hat Ursula Strubhaar. Am Dienstag, am 24. Juni, wird hier ab den 8. das BO-Kirchenstübli ausgestrahlt mit Gesprächen, Berichten aktuellem aus den Kirchen der Region. Ab den 9. bis zum 10. gehört ihr hier das BO-Kirchenfeister von der Sarah Maria Graber. Sie erzählt uns aus dem Leben vom Debbie Zimmermann über das Leben hinter einer perfekten Fassade, von Missbrauch, Minderwert und Manipulation. Jetzt wünsche ich euch noch einen guten Abend und viel Vergnügen mit dem weiteren Programm von Radio BO.